diese Individualität, die in der Region besteht, ist ja gleichzeitig auch eine Stärke. Die vielen Unternehmen, die es hier gibt, die mittelständischen Unternehmen, die, sagt man ja immer so in der Politik, auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, das ist bei uns sehr stark vertreten. Das ist das Schöne hier.
Bei Goldköpfe sprechen wir, Sebastian und Anna, heute mit einer Frau, die Verantwortung für rund 36.000 Unternehmen in einer ganzen Region trägt, Tanja Traub. Sie ist seit Januar 2023 Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald. Dass sie sich in einem Bewerberfeld von 92 Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt hat, sagt einiges über ihre Erfahrung, ihre Fachkompetenz und ihren Blick für Zukunftsthemen.
Die Betriebswirtin mit einem Master in Management und Kommunikation ist bereits seit 2007 für die IHK tätig und kennt die Wirtschaftsregion Nordschwarzwald aus dem FF. Darüber und über vieles mehr wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen bei Goldköpfe, Tanja Traub.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, ihr beiden.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Und auch mit dir, Tanja, möchten wir zu Beginn unser Spiel 2 Wahrheiten, eine Lüge spielen. Das heißt, du erzählst uns 3 spannende, lustige, interessante Anekdoten aus deinem Leben. Und Anna und ich werden dann raten, welche davon vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Also, die erste Geschichte, die ich euch erzählen kann, ist eine Geschichte aus meiner Studienzeit. Ich habe ja Latein und Geschichte mal in früheren Jahren studiert. Und in dieser Zeit, da war ich auch in München, war ich in einer Gruppe, die am Wochenende sich getroffen hat in Kleidung der Römer und lebten wie die Römer und ja, kochten wie die Römer vor allem auch. Das ist sehr spannend, kann ich nur empfehlen, sollte man mal ausprobieren. Also das war eine sehr spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und insofern, ja, ist das mal meine erste Geschichte. Zweite Geschichte, ich hatte einen beruflichen Einstieg hier in Pforzheim. Ich bin ja vor 30 Jahren nach Pforzheim gekommen und hatte hier den beruflichen Einstieg. Und da hat man also sehr, sehr große Veranstaltungen gemacht. Eine davon war tatsächlich in Spanien. Es war ein Treffen aller Mitglieder dieses Verbands. Und da waren wir dann zur Vorbereitung immer mal wieder in Spanien unterwegs und haben da in einem Hotel übernachtet. Und da kam dann eines Abends plötzlich der spanische König Felipe, damals noch, und hat mir tatsächlich auch die Hand gegeben. Da war ich mächtig stolz drauf. Fand ich ganz eine tolle Erfahrung. Nein, also es war jetzt spektakulär natürlich, weil so oft trifft man keinen König und gibt ihm auch nicht die Hand. Insofern war das eine sehr schöne Erfahrung, muss man wirklich sagen. Und die andere Geschichte ist, ich habe in meinem Berufsleben dann auch mal eine Reise in ein Kriegsgebiet gemacht, tatsächlich, um einfach auch zu erleben, was es bedeutet, Krieg zu erfahren, zu spüren, war in der Ukraine. Das war eine sehr, sehr bemerkenswerte Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ja, also das kann man wirklich jedem auch nur sagen, wenn man urteilt über etwas, muss man es einfach auch mal gesehen haben.
3 sehr unterschiedliche Geschichten, alle durchaus denkbar. Hast du schon ein Gefühl für die Lüge?
Ich denke, dass diese Reise in die Ukraine durchaus der Wahrheit entsprechen könnte. Ich denke, dass da bei der Tanja Traub auch die nötige Ernsthaftigkeit an Bord ist bei dem Thema und würde mich gleich, wenn wir die Geschichten auflösen, freuen, darüber mehr zu erfahren. Wenn wir jetzt noch eins zurückgehen, sie hat die Geschichte vom spanischen König erzählt und noch ihre Zeit im Studium, als sie Latein studiert hat und dann mit einer Folkloregruppe unterwegs war. Die beiden stünden noch zur Disposition. Was sagst du, Anna?
Ach, mir gefallen beide Geschichten ganz gut. Ich hätte gern, dass beide wahr sind. Weiß ich, aber es.
Also zur ersten Geschichte mit dieser Folklore-Gruppe fällt mir ein, dass das möglicherweise gar nicht so weit hergeholt ist. Ich habe ja auch Latein gelernt in der Schule. Ich war nicht verrückt genug, das dann zu studieren. War froh, dass ich mit Ach und Krach das große Latinum damals bestanden habe und habe mich aber auch damals für Latein statt Französisch entschieden, weil mich die ganzen Geschichten um die alten Römer und Griechen so fasziniert haben. Das war, glaube ich, der Hauptbeweggrund für mich, überhaupt Latein zu wählen. Ich habe es hinterher ein bisschen bereut. Das klingt jetzt nicht so fremd für mich, wenn Tanja davon erzählt.
Nein, gar nicht. Zumal, wenn der Schwerpunkt Kochen war, kann ich das sehr gut nachempfinden.
Das lässt Rückschlüsse auf meine Optik zu.
Nein, auf das genießende Element.
In ja, das diesem, stimmt.
Also
das
nicht
stimmt.
Nur verkleiden sozusagen, sondern ja. Auch wirklich was Schönes tun.
Und wenn ich der spanische König wäre, ich würde der Tanja auf jeden Fall auch sehr gern die Hand geben wollen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, die Geschichte war erfunden.
Die mit dem König oder die mit dem?
Die mit dem König.
Ja, das war eigentlich auch so mein Tipp. Ich würde auch auf den König tippen. Der König war gelogen, sagen wir zwei.
Sagt ihr zwei?
Ja.
Muss ich euch enttäuschen? Die ist wahr. Mhm. Die mit der Ukraine auch. Das war aber naheliegend, dass sie wahr ist. Und die mit dem Latein ist erfunden. Ich war bei dieser Folkloregruppe, die es tatsächlich gab. Also darf man natürlich nicht Folkloregruppe nennen. Ne? Das muss man jetzt gleich mal zurechtrücken. Mhm. Das war schon ernsthaft betrieben, aber ich war nie dabei.
So aber tief. Du hast Latein studiert.
Das habe ich, ja.
So tief ging die Liebe da nicht.
Genau, ja. So ist es.
Ja, aber jetzt sind wir ja schon. Achso, nein, du wolltest die Ukraine-Geschichte.
Das würde mich tatsächlich interessieren. Das wird ja noch nicht allzu lang her gewesen sein. Ihr habt dann dort vor Ort auch wirtschaftliche Kontakte aufrechterhalten?
Ja, haben wir. Also es ist tatsächlich noch nicht so lang her. Ungefähr ein Jahr. Also es war im Anfang Juli letzten Jahres eine Delegationsreise von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Nach Kiew und nach Lemberg. Und das war eine sehr, sehr eindrucksvolle Reise. Wir waren eine überschaubare Gruppe. Nicht zu groß, die Delegation, aber es war unwahrscheinlich bedrückend natürlich, rein von der Situation her, weil du natürlich ständig umgeben bist von dieser Angst, irgendwo Alarm zu hören und irgendwo in einen Bunker gehen zu müssen. Und du hast die Generatoren auf der Straße gehört, weil immer wieder der Strom eben auch abgestellt war. Das ist eine Herausforderung auch für die Unternehmen gewesen, ihre Produktion und alles aufrechtzuerhalten. Und dann muss man auch sagen, wurden ja die Männer rekrutiert. Das heißt, in den Unternehmen haben auch die Männer gefehlt. Und das war so ein Eindruck, den wir da hatten vor Ort. Wir haben ein Unternehmen besucht, die machen so Kabelbäume für BMW und für Weißware. Da war kein einziger Mann mehr. Und die mussten auch Holz horten für den Winter, um eben heizen zu können. Die mussten nachts aufstehen, das ist jetzt unabhängig von den Unternehmen, sondern jeder, ne? Die müssen nachts aufstehen, um in der Nacht irgendwie Wäsche zu waschen, weil es nur für 2 Stunden Strom gibt, ja. Und das sind alles so Dinge, ich habe glücklicherweise oder wir haben glücklicherweise keinen Alarm erlebt in der Zeit, in der wir da waren, auch in Kiew nicht. Einen Tag später kam es dann, als wir da schon wieder weg waren. Aber das macht so ein sehr starkes, beklemmendes Gefühl. Und wir haben mit sehr vielen Unternehmen dort gesprochen. Die Rekrutierung der Männer läuft ein bisschen anders ab als bei uns. Das ist nicht so Kreiswehrersatzamt oder so, wo man sich melden muss und ein Formular ausfüllen, sondern da werden die von der Straße weggeholt oder auch aus LKWs rausgezogen. Wir haben eine Geschichte von einem Unternehmer dort gehört, der erzählt hat, seine Lastwagen, die unterwegs waren, wurden angehalten und die Männer, die wehrtüchtigen Männer, wurden mitgenommen. Und das sind natürlich schon so Sachen, wo du, da kriegst du schon Gänsehaut, wenn du das dann hörst, ja, was da abläuft. Ne? Das ist also wirklich, war eine ganz besondere, besonders eindrucksvolle Erfahrung und rückt auch ein Bild zurecht, das man so an der einen oder anderen Stelle hier bei uns hat. Wir sitzen hier, ich sag's mal, im trockenen, warmen, bequemen, ohne größere Ängste. Da sitzen die Menschen im Kriegsgebiet und das ist egal, wo sie sitzen. Ne? Diese Bedrohung ist einfach ständig, ständig da.
Nun war das ja zur Zeit eurer Reise so, dass der Westen und auch Kiew selbst nicht so stark betroffen war von Angriffen. Das hat sich in den letzten Wochen wieder sehr verändert und Kiew ist wieder sehr stark unter Beschuss. Aber dennoch, wie lange war eure Vorbereitungszeit, eure Abwägungen damals, ob ihr die Reise wagen könnt oder nicht?
Wir haben uns natürlich die Wochen davor intensiv ausgetauscht und wir waren da ja auch nicht alleine. Das ist natürlich immer mit Begleitung eines Sicherheitsdienstes, der dann eben auch die Lage beobachtet. Wir konnten beispielsweise auch nicht tagsüber fahren. Wir sind mit dem Zug von Lemberg nach Kiew gefahren. Der musste über Nacht fahren. Tagsüber ging nicht. Und insofern war das schon immer so eine latente Anspannung. Also ich sage jetzt mal so, ich habe im Jogginganzug und im Sitzen geschlafen oder wir alle eigentlich. Ne? Also da kommt man nicht so wirklich zur Ruhe im Zug. Das ist, du bist in ständiger Angespanntheit und Unruhe, weil du natürlich nie weißt, was kommt. Du musst damit rechnen, dass dir was passiert. Das war auch allen, die mitgefahren sind, bewusst. Es war auch mir bewusst. Ich habe die Entscheidung mit meiner Familie gemeinsam getroffen. Ich hätte das nie alleine entschieden, weil das natürlich, wie gesagt, diese Bedrohung immer da ist. Und meine Familie hat aber dem die gleiche Beurteilung zukommen lassen, wie ich das getan habe. Und insofern habe ich mich dann wirklich dazu entschlossen, an der Delegationsreise teilzunehmen.
Ja, du hast es schon so anklingen lassen. Hat diese Reise auch deinen persönlichen Blick auf die Ukraine verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich sieht man das von außen immer ganz anders. Ja. Natürlich ist es präsent, man weiß in der Theorie, was Krieg heißt, aber meine Generation schon hat Krieg ja nie wirklich erlebt. Also ich wusste vorher nicht, wie sich das anfühlt, wenn man in einem Kriegsgebiet ist, auch wenn jetzt kein Alarm ist. Diese latente Anspannung, die Menschen auch zu erleben, wie die mit dieser Situation umgehen, die müssen da leben. Ich weiß, dass ich nach einer Woche wieder zu Hause bin. Ne? Die leben mit dieser Anspannung, die haben diese Herausforderungen. Ich habe ja jetzt nur einen ganz kleinen Teil von dem beschrieben, was man da sehen konnte. Diese Zerstörung, die es ja trotzdem gab, Zerstörung der Infrastruktur, insbesondere eben, wie gesagt, auch die Stromversorgung, die nicht mehr dauerhaft aufrechterhalten werden konnte. Und damit müssen die Menschen, die dort leben, ja klarkommen. Und je weiter du ja nach Osten gehst, desto schwieriger und desto herausfordernder ist die Lage ja noch geworden. Kiew ging da gerade noch so, aber eine Woche später sah die Situation schon wieder ganz anders aus. Und die Menschen, das muss ich einfach auch noch sagen, die Menschen, die ich dort getroffen habe, die ich erlebt habe, sind ungeheuer tapfer und stark. Das ist ein ganz, ganz starkes, stolzes Volk, das ich da erlebt habe.
Jetzt erzähltest du, dass ihr auch Zuliefererbetriebe besucht habt. Habt ihr denn noch greifbare Bande knüpfen können mit Unternehmen vor Ort dort und auch mit Unternehmen hier aus der Region Nordschwarzwald?
Da hat sich bis dato noch nichts ergeben. Wir bleiben aber ständig dran. Die Situation ist ja nicht anders als vor einem Jahr. Man muss sehen, dass man eben jetzt diese Aufbauarbeiten auch leisten kann, auch wenn jetzt gerade noch Krieg ist. Die Infrastruktur muss trotzdem erhalten werden, damit das Geschäft oder die Wirtschaft dort auch weitergehen kann. Und deshalb gibt es natürlich Verbindungen, jetzt in die Region noch nicht, aber in andere Regionen auf jeden Fall. Da hat es schon Austausch gegeben und man versucht natürlich da schon irgendwo Verbindungen herzustellen. Eine Verbindung gibt es schon. Es gibt Unternehmen hier aus der Region, die in Lemberg tatsächlich auch eine Niederlassung schon vorher hatten.
Ja, vielleicht um so langsam die Brücke zu schlagen zu unserem Gespräch, in dem du ja im Mittelpunkt stehst heute. Jetzt haben wir schon gehört, Reisen auch in besondere Gebiete gehört offenbar zu deinem Aufgabenbereich. Wie müssen wir uns sonst so das Aufgabenfeld einer Hauptgeschäftsführerin bei der IHK vorstellen? Oder wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
Es gibt eigentlich gar keine so wirklich typischen Tage. Jeder Tag ist anders. Das macht diesen Job auch so wahnsinnig interessant und so vielfältig, weil du kannst keine richtige Routine entwickeln. Natürlich, die Hauptaufgaben bleiben in der Theorie, aber in der Praxis ist jeder Tag anders. Es geht natürlich in erster Linie um das Netzwerken, um die Kooperation mit den Partnern hier vor Ort, aber eben auch auf Baden-Württemberg-Ebene, auf Bundesebene und auf Europaebene und letztendlich dann auch in die Welt. Das ist diese tolle Aufgabe als Hauptgeschäftsführerin in einem Verbund von einer Kammerorganisation, die eben ihre Fühler bis in die ganze Welt ausstreckt, ja, mit den Auslandshandelskammern vor Ort. Meine Aufgabe im Nordschwarzwald ist es, und das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, diese wahnsinnig spannende, heterogene, vielfältige Region ein bisschen zusammenzubringen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber diese Individualität, die in der Region besteht, ist ja gleichzeitig auch eine Stärke. Die vielen Unternehmen, die es hier gibt, die mittelständischen Unternehmen, die, sagt man ja immer so in der Politik, auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden, Das ist bei uns sehr stark vertreten. Das ist das Schöne hier. Und insofern bin ich viel bei den Unternehmen unterwegs. Aber es geht natürlich als Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsführer drum, politische Lobbyarbeit zu machen, die Wirtschaft gegenüber der Politik zu vertreten, die Interessen zu vertreten. Das ist die Hauptaufgabe.
Vielleicht können wir ganz kurz auch nochmal festhalten, für welches Gebiet du genau zuständig bist. Das zieht sich nämlich ganz schön.
Das stimmt, das zieht sich ganz schön. Das geht also tatsächlich von Sternenfels, Mühlacker bis über Pforzheim natürlich, Enzkreis, Nagold, Calw, Landkreis Calw, Freudenstadt, Horb. Das ist das ganze Gebiet. Also es ist ein großes Gebiet und wie gesagt ein sehr heterogenes Gebiet. Und das macht das Ganze aber auch so wirklich spannend. Das befruchtet ja auch gegenseitig. Das schafft ja auch Innovationen und Kraft, Wirtschaftskraft.
Du hattest es eben schon leicht angeschnitten. Wie sehr, würde mich interessieren, sieht sich denn die Kammer und du als Hauptgeschäftsführerin als Dienstleisterin für die regionalen Unternehmen?
An allererster Stelle. Ich habe es vorhin mal ein bisschen anklingen lassen. Wir sind natürlich kein betriebswirtschaftlich betrachtbares Unternehmen, aber wir sehen unsere, und das ist mein Anspruch auch, und das sehen die Kollegen und Kolleginnen auch so, wir sehen die Mitgliedsunternehmen als unsere Kunden. Und wir haben eben diese Vielfalt an Angeboten, die jetzt nicht immer jeden betreffen oder interessieren. Das macht das Ganze so schwierig. Also wir haben ein großes Angebot, aber mit diesem Angebot an die 36.000 Unternehmen heranzukommen, ist nicht ganz so einfach. Wir versuchen das immer publik zu machen, was wir alles anbieten. Aber es trifft natürlich immer nur denjenigen, der es gerade braucht. Und bei denjenigen, die es nicht brauchen, ist es nicht relevant und kommt damit auch nicht so unbedingt an, sag's jetzt mal so. Und die meisten Angebote, Dienstleistungen sind ja auch für die Mitgliedsunternehmen kostenfrei. Das muss man immer dazu sagen. Also Dienstleistungen, die man an anderer Stelle einkaufen müsste.
Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen? Also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, alles aufzuzählen, weil ich glaube, das schaffen wir dann heute gar nicht.
Das wäre definitiv zu viel.
Ja, so zwei typische Dinge, die ein Mitgliedsunternehmen gut und gerne bei euch in Anspruch nehmen könnte?
Also natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist das Thema Ausbildung. Bildung insgesamt, aber insbesondere Ausbildung, für die wir ja auch hoheitlich verantwortlich sind als IHKs. Da bieten wir die großen Dienstleistungen an. Die sind zum Teil kostenfrei, aber zum Teil müssen sie eben auch Prüfungsgebühren oder Ähnliches bezahlen. Das andere sind Gründungsberatung, das ist ein großes Standbein von uns, und Rechtsberatung, alles was damit zusammenhängt, Fachkräftesicherung, Welcome Center, sage ich jetzt mal, ist ein großes Angebot. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, die bei uns angeboten werden, und kann sich jeder quasi bedienen an unserem Bauchladen.
IHK als Schnittstelle zwischen der Wirtschaft und der Politik, als Lobbyist für die Wirtschaft, das Ganze bei einer sehr heterogenen Wirtschaftslandschaft. Wie schwierig ist der Spagat, den man da hin und wieder machen muss?
Also die Herausforderung ist tatsächlich, ich habe es vorhin ja mal so beschrieben, dass wir die Interessen der Wirtschaft gegenüber der Politik vertreten. Das ist ja in der Tat auch so, aber vielleicht ist das Gegenüber, das Gegen ein bisschen die falsche Formulierung dafür, weil wir müssen es schon in Kooperation mit den Akteuren machen. Man muss immer für die andere Seite auch ein bisschen Verständnis entwickeln, weil die Komplexität in der Politik eben auch groß ist. Wir sehen es ja jetzt so ein bisschen an den Themen, die von der Politik aufgerufen worden sind, noch vor der Wahl, und was jetzt am Ende dann an Kompromissen gemacht worden ist oder gemacht werden musste, und nicht alles eben so eins zu eins umgesetzt werden kann, wie es irgendwann mal vielleicht auch in der Idealvorstellung war. Das zeichnet eben auch die Lobbyarbeit aus. Also man muss natürlich die Interessen vertreten, das ist gar keine Frage, und man muss sie auch vehement vertreten, gerade weil der Mittelstand oft ein bisschen überhört wurde oder wird. Deshalb muss man schon immer wieder, das betrifft eben uns jetzt im Nordschwarzwald ganz besonders, weil wir so stark mittelständisch geprägt sind und viel Familienunternehmen hier haben, wir müssen das schon immer etwas lauter formulieren als vielleicht die Industrie, die Großindustrie, die da eher Gehör findet. Das ist unsere Aufgabe, aber vor Ort müssen wir schon mit den Akteuren, die hier im Nordschwarzwald verantwortlich sind für unterschiedlichste Dinge, zusammenarbeiten. Sonst kann man eine Region nicht gestalten und nicht nach vorne bringen. Und deshalb bin ich immer ein Freund von Kooperation und nicht Konfrontation. Man muss immer wieder auf die Dinge hinweisen und man muss mit Nachdruck dran arbeiten, das ist gar keine Frage. Aber eben immer mit diesem Kooperationsgedanken.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre manchmal bei einigen heraus, also dass sie Wirtschaft und Unternehmen eher negativ konnotieren. Das hängt vielleicht wirklich damit zusammen, dass man Unternehmen und Wirtschaft immer so die großen DAX-Konzerne vor Augen hat und eben gar nicht so diese Vielzahl der kleinen und mittleren Familienunternehmen, von denen du gerade gesprochen hast. Wie nimmst du das wahr?
Das ist in der Tat so. Da ringen wir auch ein bisschen damit, ich will es mal so sagen, mit dieser Sichtweise, ne, weil das eine verzerrte Wahrnehmung ist. Das kommt sicherlich daher, wie du es gerade beschrieben hast, dass man immer so die Großindustrie vor Augen hat und denkt, die CEOs oder wer auch immer scheffelt sich die Taschen voller Geld und wird auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen. Und das ist so die irrige Meinung. So ein bisschen wird das auch von den Medien natürlich unterstützt. Muss man auch sagen, es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass in einem Tatort immer der Unternehmer oder der Gärtner, früher war es der Gärtner, heute glaube ich nicht mehr, aber dass immer der Unternehmer quasi der Böse ist am Ende. Das sind natürlich auch so Themen, das schafft Wahrnehmung oder unterstützt es zumindest. Und wenn man die Unternehmer hier anschaut, sind die wahnsinnig mit der Region verbunden, verwurzelt, möchten hier am Standort auch bleiben, brauchen aber dazu die richtigen Rahmenbedingungen. Und wenn wir darüber reden, dass auch ein Staat ein Sozialstaat sein muss, das kann er nur sein, wenn die Wirtschaft funktioniert, sonst funktioniert alles nicht mehr. Und darum muss es einfach dringend notwendig sein, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden. Das ist auch das, was die Unternehmen im Moment ganz stark von der neuen Regierung, Bundesregierung, aber dann eben auch von der Landesregierung erwarten und auch erwarten dürfen. Das ist die Aufgabe, die eine IHK hat, eben das auch zu transportieren und zu versuchen, möglichst diese Bedingungen dann auch einzufordern und zu erreichen. Denn letztendlich profitiert auch die Bevölkerung davon, wenn die Wirtschaft funktioniert. Und sie leidet, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert. Und irgendwann wird es eben das eine oder andere Unternehmen dann auch nicht mehr geben können, wenn sich die Rahmenbedingungen jetzt nicht wirklich verbessern.
Welche Forderungen an die Politik werden konkret an euch als Vermittler herangetragen?
Das allergrößte Thema ist jetzt das Vertrauen und die Verlässlichkeit. Also in der Vergangenheit war es des Öfteren halt so, dass man heute eine Verordnung hatte, morgen wieder eine andere oder wieder zurückgenommen oder wie auch immer. Es sind ganz unterschiedliche Themen, die einen Standort interessant machen, um zu investieren. Und im Moment ist es bei uns eben schwierig. Es ist auch für Investoren aus dem Ausland schwierig, weil die Rahmenbedingungen auch nicht sehen. Wir hätten einen Reformbedarf im Steuerwesen. Wir hätten ein Anliegen an die Politik, was das Thema Energiepreise betrifft. Das Thema Fachkräfte ist trotzdem immer noch ein Thema. Das Thema Arbeitskosten, es ist ein vielfältiger Bereich und das alles zusammengenommen macht eben diese Herausforderung im Moment aus, dass viele Aufgabenkosten an den Unternehmen hängen bleiben, ganz zu schweigen vom Thema Bürokratie. Also es ist zwar ein abgegriffener Begriff, aber es ist einfach so, dass die Bürokratie Kräfte bindet, Ressourcen bindet. Es wird nichts erwirtschaftet dadurch. Und der Nutzen ist auch nicht klar in vielen Fällen. Ich will es jetzt nicht pauschal sagen, es ist immer gefährlich, pauschale Aussagen zu treffen, aber in vielen Fällen ist einfach die Sinnhaftigkeit auch nicht ersichtlich. Weil man davon ausgehen kann, dass es am Ende vielleicht gar nicht betrachtet, beobachtet oder Konsequenzen daraus entstehen oder gezogen werden. Ja, das ist ja eigentlich der Sinn einer Erhebung ist, Maßnahmen daraus zu generieren und etwas zu verbessern. Und das ist nicht immer ersichtlich. Vielleicht ist es auch ein Kommunikationsproblem, das mag sein, aber das bindet einfach viel zu viele Ressourcen und es wird am Ende nicht dadurch verbessert oder erwirtschaftet. Und das sind so die großen Themen, die alle, das ist jetzt unabhängig auch vom Nordschwarzwald, das trifft alle Unternehmen gleichermaßen.
Aber vielleicht, um den Fokus auf den Nordschwarzwald zu lenken, was macht denn unsere Wirtschaftsregion attraktiv? Warum ist es spannend für Unternehmen, hier zu sein oder hierher zu kommen?
Wir haben im Gegensatz zu anderen Regionen ganz viele sogenannte Hidden Champions. Und es ist tatsächlich so, sie sind hidden in vielen Fällen. Sie sind innovativ, sie sind interessant, aufregend, sie sind weltweit unterwegs. Aber sie arbeiten quasi im Verborgenen. Und sie sind eben vielfach eben in Familienhand. Das macht das Besondere aus. Und in den Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, zeichnet sich tatsächlich der Nordschwarzwald dadurch aus, wir sind meistens nicht so ganz dabei, wenn es so diese Peaks gibt. Wir sind aber auch nicht immer ganz dabei, wenn es dann wieder ins Tal geht. Ja, es ist eine Stabilität vorhanden im Nordschwarzwald, das macht das Ganze aus. Und für Mitarbeiter ist es wahnsinnig interessant, in solchen innovativen und sehr, wie soll ich sagen, agilen, ich mag das Wort nicht so besonders, aber in dem Fall trifft es wirklich zu, in so agilen Unternehmen unterwegs zu sein oder arbeiten zu können, die bereit sind, immer wieder neue Wege zu gehen, auch sich neu zu erfinden. Das zeichnet sie aus. Das zeichnet sie wirklich aus, dass sie sich auf andere Zustände oder andere Bedingungen, Rahmenbedingungen gut einstellen können und bereit sind, dann eben auch neue Wege zu gehen. Du hast vorhin das Thema Transformation angesprochen. Genau da greift es, ne? In dieser Transformationszeit, wir sind ja stark automobilzulieferlastig, da müssen sich die Unternehmen neu erfinden in vielen Fällen, ne? Oder neue Wege gehen. Und das beweisen sie gerade, dass sie das tun, dass sie dazu bereit sind und dann hoffentlich auch den notwendigen Erfolg damit haben.
Einerseits ist tatsächlich, wie du sagst, die Beständigkeit, andererseits die Wendigkeit der mittelständischen Betriebe. Ein großer Vorteil in vielen wirtschaftlichen Lagen und Situationen, aber die Transformation ist ja nochmal ein ganz anderes Pfund. Da geht es ja auch darum, sich neu zu erfinden. Bist du da wirklich so optimistisch?
Ich bin immer optimistisch. Das ist so eine Grundeinstellung. Das wäre auch verkehrt, jetzt einen pessimistischen Ansatz zu wählen. Aber ich bin Realist genug, um zu sagen, dass es natürlich nicht hundertprozentig gelingen wird und dass es natürlich den einen oder anderen Verlust auch geben wird. Das ist gar keine Frage. Das hängt immer vom Unternehmen selbst ab und von der Perspektive und den Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat. Deshalb kann man das auch pauschal nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch, wenn sich Rahmenbedingungen verändern. Also das ist die Grundvoraussetzung. An der Wendigkeit oder an der Bereitschaft, sich zu verändern, mangelt es nicht. Aber die Rahmenbedingungen sind ein entscheidender Faktor. Und der entscheidende Faktor bezieht sich halt auch auf die externen Investoren, die man hierher bringen will. Auch da müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für die interessant sind. Und das ist es im Moment nur sehr bedingt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Hast du denn den Eindruck, da auch das Ohr an den Mitgliedsbetrieben, an den Unternehmen zu haben? Ihr habt ja ein schönes Gebäude in toller Lage in Pforzheim, direkt am Stadtgarten gegenüber des Räuchchenhauses. Wie oft bist du selbst im Kammerbezirk unterwegs und sprichst mit Unternehmerinnen und Unternehmern?
Also quasi, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber sehr, sehr häufig. Also ich bin sicherlich mehr unterwegs als im Büro, muss ich ehrlich sagen. Also mindestens 2 Unternehmensbesuche pro Woche. Also das ist auch das Wichtige. Um Lobbyarbeit betreiben zu können, musst du natürlich mit den Unternehmen auch ins Gespräch kommen, ganz klar. Wichtig ist eben auch, alle Branchen, alle Größenklassen irgendwie zu hören. Das ist das, was ja Kammer ausmacht im Gegensatz zu einem Verband. Wir haben eine Bandbreite von unterschiedlichsten Unternehmen, unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Größen. Und das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, weil da auch die Anforderungen oder die Erwartungen unterschiedlich sein können. Deshalb ist Lobbyarbeit da nochmal anders als für einen Verband, der für eine Branche steht. Wir stehen für viele, sehr viele unterschiedliche Branchen. Das ist auch nochmal eine interessante Aufgabe tatsächlich.
Ja, was heißt eine Aufgabe? Sehr viele unterschiedliche, vielseitige Aufgaben haben wir bis hierhin gehört. Jetzt würde mich doch mal interessieren, wie kommt man vom Latein- und Geschichtsstudium zur IHK, wenn du uns bitte so einen kleinen Abriss deines Werdegangs geben könntest?
Ja, das mache ich gerne. Also ich fange vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne an, weil ich vor meinem Studium auch eine Ausbildung gemacht habe. Da lege ich auch sehr großen Wert drauf, das kundzutun, weil das für mich eine sehr wertvolle Erfahrung war. Und das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, erstmal eine Ausbildung machen. Man lernt zum einen viel fürs Leben. Man lernt sich auch an einen Arbeitsablauf zu gewöhnen. Man lernt in unterschiedlichen Teams zu arbeiten, was man ja vorher in der Schule nicht so kennengelernt hat. Da ist man in seiner eigenen Altersklasse und Bubble unterwegs und in einem Unternehmen, da hast du unterschiedlichste Charaktere, unterschiedlichste Altersklassen und da lernt man soziale Kompetenz, kurz gefasst. Ja, und dann bin ich, weil es immer schon meine Leidenschaft war, im Gegensatz zu dir, Sebastian, habe ich das auch in der Schule sehr gerne getan. Latein war tatsächlich eine Leidenschaft. Und deshalb habe ich das dann irgendwann begonnen, musste aber irgendwann feststellen, dass Latein natürlich, mit Latein hast du nur zwei Chancen. Du kannst entweder an der Uni bleiben oder du kannst Lehrer werden. Und Lehrerin werden war jetzt nicht so meine Leidenschaft. Und dann bin ich erstmal in den Verlag gegangen und habe im Verlagswesen gearbeitet, wollte da Lektorin werden. Jetzt komme ich aus einer Generation, da gab es sehr viele Germanisten, Historiker und so weiter, die alle auch in diese Sparte gedrängt haben. Da war es dann nicht so ganz einfach, was zu finden. Und wie das Leben dann einfach so spielt, da war ich noch in München, bin ich dann aus familiären Gründen nach Pforzheim gekommen vor 30 Jahren und habe dann hier angefangen bei einem Küchenfachhandelsverband und habe dann verschiedene Stationen da durchlaufen. In München habe ich dann noch ein paar andere Stationen gehabt. Ja, und dann bin ich hier quasi geblieben und sehr gerne geblieben, weil Pforzheim ist mir tatsächlich sehr schnell ans Herz gewachsen. Auch wenn ich komme ursprünglich aus Stuttgart, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. Bin also keine geborene Pforzheimerin, sondern eine zugezogene und betrachte deshalb Pforzheim vielleicht auch anders als die, die hier groß geworden sind und aufgewachsen sind. Ich mag Pforzheim seit 30 Jahren und ich habe eine gewisse Leidenschaft auch für Pforzheim entwickelt über die vielen Jahre. Ich finde, es hat unheimlich viel Vorteile. Wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, es ist eine schöne Stadt, optisch schöne Stadt. Es hat wunderschöne Ecken. Aber die Innenstadt ist jetzt optisch nicht so schön, aber es hat eine ungeheuer hohe Lebensqualität, finde ich. Wir haben drei Flüsse, an denen wir leben können. Ich kann es ja jetzt sagen, ich lebe ja quasi mit der IHK am Fluss. Es ist traumhaft schön und man ist in kürzester Zeit in der Natur draußen. Wir haben so viele Möglichkeiten hier in Pforzheim. Ich mag Pforzheim sehr. Also ich finde auch, dass es unfair ist, über Pforzheim immer so schlecht zu reden. Würde mir auch wünschen, dass auch die Bewohner von Pforzheim ein bisschen einen positiveren Eindruck hätten von ihrer eigenen Stadt. Dann würden wir sicherlich auch ein bisschen mehr erreichen.
Um das gerade nochmal komplett zu machen, die Ausbildung, die du damals gemacht hattest, was war das für eine?
Das war eine Ausbildung zur Verlagskauffrau damals bei Reader's Digest in Stuttgart. Und daher kam dann eben auch dieser Wunsch, dann ins Lektorat in einem Verlag zu gehen. Da schließt sich jetzt der Kreis ein bisschen.
Und zur IHK gekommen bist du dann wann und wieso?
Also ich habe keinen gewöhnlichen Lebenslauf. Das hat man jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Deshalb will ich auch immer jeden ermutigen, auch wenn es nicht ganz gerade läuft. Man kann durchaus erfolgreich sein, wenn man ein paar Seitenwege auch nimmt. Nichts gegen geradlinige Lebensläufe, aber es können auch gute Lebensläufe sein, die nicht ganz gerade verlaufen. Also ich bin tatsächlich dann nach meiner Zeit im VKG eine Weile zu Hause gewesen, habe meine beiden Kinder großgezogen, etwas größer gezogen. Einfach um die Möglichkeit zu geben, dass sie ein Familienleben noch erleben können. Und bin dann wieder ins Berufsleben eingestiegen nach ein paar Jahren. Und zunächst mal als Gast in der IHK gewesen. Ein Förderprojekt des Landes Baden-Württemberg. Und ich war hier vor Ort für die Region damals schon zuständig im Bereich der beruflichen Bildung. und habe da schon die Region sehr gut kennengelernt, bevor ich dann tatsächlich in die Dienste der IHK gekommen bin und bin da damals 2013 dann in die IHK übergewechselt und habe da den Bereich Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Und das war der beste Einstieg eigentlich überhaupt, weil man da die IHK-Welt in allen Facetten am besten kennenlernt. Da kriegt man Einblick in jeden Bereich, kriegt von jedem was mit. Und das war so der Beginn der Karriere in der IHK. Habe dann 2016 den Bildungsbereich in der Geschäftsführung übernommen und dann in die Position der Hauptgeschäftsführerin reingefunden.
Jetzt ist es ja gar nicht so typisch, dass eine Frau IHK-Hauptgeschäftsführerin ist, oder?
Ja, also zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so sehr. Das ändert sich jetzt gerade in der Kammerwelt insgesamt. Es kommen viele Frauen in die Positionen nach. Was bei uns hier im Nordschwarzwald tatsächlich besonders ist, ist, dass wir ein Duo sind. Die Präsidentin Claudia Gläser und ich als das Führungsduo der IHK Nordschwarzwald. Das ist jetzt noch nicht so häufig. Das gibt's schon das eine oder andere Mal, aber das ist jetzt schon eine Besonderheit, dass wir zu zweit als Frauen an der Spitze einer Industrie- und Handelskammer stehen.
Und hast du den Eindruck gehabt oder hast du ihn immer noch oder begegnen dir manchmal einfach Vorurteile in diese Richtung, Frau und Wirtschaft?
Immer mal wieder natürlich, aber eigentlich wirklich selten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mir so Frauen Feindlichkeit oder so entgegenschlägt oder dass es Hinderungen gegeben hätte auf dem Weg dahin. Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt. Das mag sein, dass ich immer wieder Menschen getroffen habe, die ohne Ansehen des Geschlechts entschieden haben, einfach nach Qualifikation. So sehe ich es eigentlich auch und so wünsche ich es mir auch, dass eben nicht nach Geschlecht entschieden wird, sondern nach Qualifikation für den Job. Und das nehme ich jetzt einfach mal so für mich, dass es auch bei mir bei der Entscheidung danach gegangen ist.
Aber man muss ja der IHK konstatieren, dass sie in ihrer Hierarchie ausreichend durchlässig ist. Wenn man sich jetzt deine Karriere anschaut, du hattest ja offenbar mit deinen unterschiedlichen Positionen genug Gelegenheit, dich zu profilieren und dich dorthin vorzuarbeiten, wo du jetzt bist. Und das in einem Betrieb, in einer Kammer, die jahrzehntelang von Männern geprägt war.
Ja, absolut, das stimmt. Vielleicht ist es dadurch bedingt, dass ich zwei Brüder hatte, dass man sich einfach selbstverständlicher in so einer männlich geprägten Umgebung bewegt. Also ich habe selten wirklich drüber nachgedacht, ob ich jetzt mit einem Mann rede oder mit einer Frau. Also es sind einfach die Menschen gewesen, mit denen ich zu tun hatte und mit oder habe. Das ist ja bis heute so geblieben. Ich hab da vielleicht eine andere Brille auf, das mag sein. Aber ich habe so Frauenfeindlichkeit in einem großen Maße nie erlebt. Hin und wieder mal eine Bemerkung, klar. Das kommt einem immer wieder unter. Und natürlich muss man auch in so einem Job kämpfen. Aber ich glaube, das muss ein Mann genauso. Vielleicht ein bisschen mehr als Frau, das kann schon sein. Aber ein Mann muss auch kämpfen in so einem Umfeld. Das ist gar keine Frage.
Und jetzt habt ihr den Doppelschlag gelandet, Hauptgeschäftsführerin und Präsidentin. Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Magst du das Konstrukt nochmal erklären? Weil für viele ist ja die Präsidentin geläufiger. Vielleicht schaut sie auch ein bisschen häufiger mal aus den Zeitungsseiten heraus als die Hauptgeschäftsführerin. Wie sind die Aufgaben verteilt?
Die Aufgaben sind ganz klar verteilt. Ich bin die operative Einheit als Hauptgeschäftsführerin. Ich verantworte das Tagesgeschäft, wenn man so will, und natürlich eben auch die Lobbyarbeit. Aber die Präsidentin repräsentiert die Wirtschaft. Ne? Sie ist also die Präsidentin auch der Vollversammlung, gewählt aus dem Kreise der Vollversammlung, aus dem Kreis der Unternehmen. Und insofern repräsentiert sie die Wirtschaft in der IHK und hat eben auch diese politische Funktion.
Und das Ganze ist ein Ehrenamt.
Und das Ganze ist ein Ehrenamt, ja, ganz genau. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, bei Frau Gläser und bei dir ist es offenbar so, dass es gut gelungen ist, euch unabhängig vom Geschlecht oder trotz des Geschlechts in die Positionen zu befördern. Wie nimmst du das sonst in den Unternehmen wahr? Was bremst Frauen, wenn es um Berufstätigkeit oder gar Karriere geht?
Das ist ein vielschichtiges Thema. das ist auch immer ein bisschen abhängig von den Unternehmen. Also was ich jetzt hier im Nordschwarzwald wahrnehme, ist tatsächlich, dass viele Frauen nachrücken in der Unternehmensnachfolge, also Töchter. Das ist eine schöne Entwicklung, finde ich. Das ist auch ein Beweis dafür, dass es möglich ist, als Frau Unternehmerin zu sein. Also Claudia Gläser ist das beste Beispiel. Sie ist auch in der Tat ein Role Model. Das muss man einfach sagen, weil sie aus einem Bereich kommt, der jetzt auch für Frauen ungewöhnlich ist. Deshalb ist sie auch gewohnt, in einem männlichen Umfeld sich zu bewegen. Als Maschinenbauerin in einem Maschinenbauumfeld, da ist natürlich, sind die Männer noch vorherrschend, das ist gar keine Frage. Aber da bewegt sie sich ganz normal drin. Sie hat ähnlich wie ich auch diese Erfahrungen nicht gemacht oder nicht so stark gemacht, dass man jetzt irgendwo gebremst worden ist. Widerstände, klar, immer wieder. Und das ist sicherlich in größeren Unternehmen auch der Fall, dass Frauen eine gläserne Decke verspüren und durch die auch kaum durchkommen. Also das ist sicher nach wie vor so. Das kann man auch hören, sehen, wahrnehmen. Da muss ich auch noch einiges tun. Das ist gar keine Frage, weil wir brauchen ja auch die Frauen in der Arbeitswelt. Wir haben vorhin vom Fachkräftemangel geredet. Es müssen aber auch die Rahmenbedingungen für die Frauen oder für die Familien, ich will es mal so sagen, für die Familien verbessert werden. Wenn wir dieses Potenzial der Frauen heben wollen, das da wirklich noch versteckt ist. Das ist nämlich das, was du vielleicht vorhin auch ein bisschen raushören wolltest. Es liegt natürlich auch daran, dass die Frauen nicht so können, wie sie wollen. Also ich weiß es aus der eigenen Erfahrung, wie schwer es ist, Vollzeit zu arbeiten und zwei Kinder großzuziehen. Das ist eine riesige Herausforderung. Das bedarf einer Infrastruktur, die diese Betreuung der Kinder und der Familien, es geht ja auch um Pflege, es sind nicht immer nur die Kinder, aber diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eine Frau in der Lage sein kann, Vollzeit zu arbeiten. Denn das würden wir brauchen. Wir würden die Frauen in den Unternehmen brauchen. Dringend.
Das ist der Punkt. Stichwort Fachkräftemangel. Und viele Frauen, die als wertvolles Potenzial brach liegen, sage ich mal so salopp, weil eben die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
Genau. Absolut. Daran muss man dringend arbeiten. Das ist, glaube ich, auch in der Politik schon angekommen. Aber es ist natürlich bei der Haushaltslage und allem sehr schwierig, das auch zu finanzieren. Da sind wir wieder bei dem Schlenk. Wirtschaft muss funktionieren, damit sowas möglich ist. Damit solche, ich sage jetzt mal Kitas oder Ähnliches, eingerichtet und unterhalten werden können.
Ja, Stichwort Frau und Führungsposition, um nochmal auf dich zu sprechen zu kommen. Würdest du sagen, du bemühst dich in der IHK gezielt Frauen zu fördern oder achtest du sehr darauf, dass es diese gläserne Decke bei euch auf jeden Fall nicht gibt?
Da achten wir auf jeden Fall drauf, ja, dass es die gläserne Decke nicht gibt. Wobei ich eben, wie gesagt, ich bin schon der Verfechter zu gucken nach Qualifikation. Also das ist für mich der entscheidende Faktor, ja, die Bereitschaft auch Verantwortung zu übernehmen für den Job geeignet zu sein und das unabhängig vom Geschlecht. Aber natürlich schaue ich, dass keine irgendwie an eine gläserne Decke stößt, die sich weiterentwickeln will und weiter qualifizieren will.
Wie ist es denn um den Gründergeist in der Region bestellt? Du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass das natürlich auch eine eurer Dienstleistungen, eine eurer Serviceleistungen ist, Gründer, Gründerinnen zu beraten beim Gründen ihres Unternehmens im Startup-Bereich.
Eigentlich gut. Also wir haben eine Gründerszene hier. Es ist nicht so, dass es nicht auch noch besser sein könnte. Man muss die jungen Leute da noch ein bisschen mehr unterstützen. Wir haben hier auch so eine Kultur, sagen wir mal, die nicht hier im Nordschwarzwald, sondern generell bei uns in Deutschland eine Kultur, dass Scheitern ein Problem ist. Das ist in anderen Ländern anders. Also erstens mal die Finanzierung ist natürlich immer ein Thema. Das ist an anderer Stelle vielleicht auch einfacher in anderen Ländern. Da wäre noch was zu tun. Aber man muss einfach so eine grundsätzliche Atmosphäre schaffen oder grundsätzliche Rahmenbedingungen schaffen, die Gründung noch mehr erleichtern, als es bisher der Fall ist. Da geht es auch um bürokratische Hürden, da geht es um Finanzierungsmodelle. Da ist noch viel zu tun und viel zu gestalten. da sind wir auch mit den Akteuren, wir sind ja auch nicht alleine unterwegs. Wir haben ja die Startup Night, mit der wir da unterwegs sind in der Region, wo man immer wieder auch ganz viele unterschiedliche Menschen trifft, die bereit sind, tatsächlich das Wagnis einzugehen, zu gründen, zu übernehmen. Also das Thema Firmenübernahme ist ja da auch ein Teil davon. Startup ist eins, aber Firmenübergänge ist das andere. Da ist noch viel zu tun und viel Musik drin.
Ja, wenn es um Gründungen und Ähnliches geht, spielen die politischen Rahmenbedingungen eine Rolle. Aber man liest auch gerne so viel von weichen Standortfaktoren. Was meint man denn damit genau und wie würdest du das im Falle von Pforzheim einschätzen?
Du meinst jetzt auf die Wirtschaft bezogen?
Ja, genau.
Also es gibt einige Vorteile, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Es gibt immer noch Fachkräfte hier, beziehungsweise es ist vielleicht ein bisschen einfacher, Fachkräfte hierher zu holen, weil die Bedingungen hier, was das Thema Lebenshaltung, Lebensqualität, Mieten, Ähnliches betrifft, hier wirklich sehr gut sind. Schulinfrastruktur, es gibt viele Schulen hier, die Nähe zu Stuttgart, die Nähe zu Karlsruhe. Man muss immer aufpassen, dass man das nicht zu sehr in den Vordergrund stellt, weil das natürlich auch sein kann, dass dann alle nur noch nach Karlsruhe oder Stuttgart wollen. Das ist nicht der Fall. Aber die Möglichkeit hier, dass die Leute eben auch mal, wenn sie Großstadt, große Großstadt brauchen, dann einfach mal nach Stuttgart fahren, das hat natürlich schon Lebensqualität. Man ist schnell irgendwo in alle Richtungen unterwegs. Es ist ein idealer Startpunkt für den Schwarzwald, den man direkt vor der Haustüre hat. Die Rahmenbedingungen, die man versucht, hier in der Stadt zu haben oder zu bieten, was die Wirtschaft betrifft, Gewerbegebiete zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es immer so ein schwieriges Thema, Gewerbegebiete zur Verfügung stellen zu können. Aber da, wo es wirklich gewünscht ist, versucht die Stadt auch tatsächlich alles zu tun. Ich finde, wir sind immer ein bisschen zu ungnädig mit Pforzheim. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es daran, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, dass man den Blick ein bisschen von außen hat, dass man das mit anderen Augen betrachtet. Das Gras ist immer grüner woanders. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es ist de facto eben nicht grüner. Die Herausforderung, die Pforzheim hat, gerade in der Innenstadt auch, mit den Leerständen, beim Handel, die haben andere Städte auch. Davon ist keiner mehr frei. Das ist einfach eine Transformation auch in dem Bereich, eine Veränderung. Da muss man neue Lösungswege finden. Wir versuchen das jetzt gerade auch innerhalb eines Kreises, der sich da zusammengefunden hat, drüber nachzudenken, was können wir denn für die Stadt tun aus dem Kreis der Wirtschaft. Da kommen gute Gedanken, gute Ideen. Das ist, glaube ich, wichtig, einen neuen Blick auf Pforzheim irgendwo auch zu kreieren, weil wir so viele Vorteile hier auch haben. Wir haben die Hochschule hier am Ort. Ja. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er eine Hochschule, so eine wirklich renommierte Hochschule hier auch hat, wenn wir an die Gestaltung denken oder auch an alle anderen Bereiche, die es in der Hochschule gibt. Das ist ein Pfund, mit dem können wir wuchern als Pforzheim und wir haben vor allem eben auch einen großen Kopf dieser Stadt, der Reuchlin. Ich bin gleichzeitig auch Vorsitzende der Reuchlin-Gesellschaft. Deshalb liegt auch das mir ein bisschen am Herzen. Das ist auch die Verbindung zu Latein wieder am Ende. Aber auch das ist was, womit man tatsächlich nach außen wirken kann. Wir haben jetzt letzte Woche gesehen oder die letzten Wochen gesehen, was Pforzheim auch an Kultur zu bieten hat. Das war ein ungeheures Fest. Ich finde, das war was ganz Tolles, was da auf die Beine gestellt worden ist. Und das muss man einfach sehen und das muss man wahrnehmen und das macht ja auch eine Stadtgesellschaft aus. Ne, dieses Zusammenkommen, dieses Schöne zu erleben hier, was von Seiten der Stadt auch geboten worden ist. Es sind Herausforderungen, die alle anderen Kommunen auch haben. Herausforderung ist immer das Geld. Es sind viele Aufgaben jetzt auf die Kommunen zugekommen, mit denen sie jetzt umgehen müssen. Das ist nicht ganz einfach und da hat auch Pforzheim seine Herausforderungen. Aber ich finde, da wird sehr viel sichtbar jetzt, was in der Stadt passiert. Und da wollen wir einfach noch ein bisschen mehr Beitrag dazu leisten.
Liebe Tanja, vielleicht ist es uns ja mit diesem Podcast auch schon gelungen, den Blick auf Pforzheim und die Region ein bisschen positiver zu gestalten, zu machen. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns und drücken die Daumen, dass du weiterhin viel Freude an deiner Aufgabe in der IHK hast. Vielen Dank.
Ich danke euch für das Gespräch.
Eine Produktion von tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.